Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort. Die 19 Hauptverhandler treffen sich in der CDU-Zentrale. Es geht um die Vorschläge, die in Arbeitsgruppen für die verschiedenen politischen Themen entstanden sind. SPD-Chef Klingbeil sagte in der ARD, die Verhandlungen müssten gelingen, man sei dazu verdammt. CSU-Chef Söder erklärte, er sei sehr optimistisch, dass man einen Koalitionsvertrag hinbekomme. In der Steuerpolitik gibt es weiter Differenzen. Söder lehnte Steuererhöhungen ab. Klingbeil verwies darauf, dass es bereits eine Haushaltslücke für das Jahr 2025 gebe und die Union obendrein die Unternehmens- und Einkommenssteuern senken wolle. Auch Tage nach dem Erdbeben in Südostasien ist die Lage weiter unübersichtlich, vor allem in Myanmar. Zuletzt sprach die Militärregierung dort von rund 1.700 Toten und etwa 3.400 Verletzten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die höchste Notfallstufe ausgerufen. Unser Korrespondent für Südostasien, Maximilian Seib.
Erste internationale Hilfsteams, unter anderem aus China, Singapur, Indien und Russland, haben seit dem Wochenende das besonders betroffene Myanmar erreicht. Sie versuchen mit Rettungskräften vor Ort noch Verschüttete zu befreien. Weil viele Straßen und Brücken schwer beschädigt oder zerstört sind, kommt die Hilfe aber nur langsam voran. Viele Regionen wurden noch gar nicht erreicht. Verschiedene Hilfsorganisationen berichten, dass Krankenhäuser und Kliniken in den betroffenen Regionen in Myanmar mit Tausenden von Verletzten überlastet sind. Die Weltgesundheitsorganisation hat knapp 3 Tonnen medizinischer Hilfsgüter an Kliniken vor Ort geliefert. Aber es brauche weiter Blutspenden, Narkosemittel, Medikamente, sagte die WHO.
Im Prozess gegen die französische Rechtspopulistin Le Pen wird heute das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Veruntreuung von EU-Geldern vor. Sie hat 5 Jahre Haft und eine Geldstrafe gegen die 56-Jährige gefordert. Außerdem ein sofort geltendes Verbot, bei Wahlen anzutreten. Das könnte Le Pens Pläne beenden, bei der Präsidentenwahl 2027 zu kandidieren. Zentraler Vorwurf im Prozess ist, dass Le Pens Partei Rassemblement National EU-Mittel für Assistenten im Europäischen Parlament bekommen hat, die aber teilweise oder ganz für die Partei gearbeitet haben. Le Pen weist alle Vorwürfe zurück. US-Präsident Trump hat den ukrainischen Präsidenten Zelensky davor gewarnt, das geplante Rohstoffabkommen mit den USA nicht zu unterzeichnen. Trump drohte der Ukraine mit Konsequenzen, ohne Einzelheiten zu nennen. Zelensky hatte sich mehrfach bereit erklärt, seltene Erden und andere Rohstoffe an die USA zu liefern. Er besteht aber auf US-Sicherheitsgarantien für sein Land. Kurz vor der Drohung gegen die Ukraine hatte Trump gegen den russischen Machthaber Putin gewettert, weil der gefordert hatte, die Ukraine unter UNO-Aufsicht zu stellen und eine neue Regierung wählen zu lassen. In Belgien haben die Gewerkschaften heute erneut zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen. Auf allen Bus- und Bahnverbindungen innerhalb des Landes ist mit Einschränkungen zu rechnen. Auch der Regionalverkehr nach Deutschland ist betroffen, nicht aber die ICE-Verbindung von und nach Brüssel. Von dort Andreas Meyer-Feist.
Bahnverbindungen nach Amsterdam oder Rotterdam werden nur eingeschränkt bedient. An den Flughäfen streikt ein Großteil des Sicherheitspersonals. In Brüssel werden deshalb heute keine Flüge starten. Die Zahl der Landungen wird um mehr als die Hälfte reduziert. Bestreikt werden auch Kitas, Schulen, Kliniken und andere öffentliche Einrichtungen sowie viele Geschäfte. Auch Banken und Versicherungen sind vom belgischen Generalstreik betroffen. Der Ausstand richtet sich gegen Sparpläne der belgischen Regierung. Bei den Sozialausgaben und bei den Renten stehen Veränderungen an, um die massive Staatsverschuldung einzudämmen.
Bei der Berliner S-Bahn gibt es Probleme im Berufsverkehr. Mehrere zentrale Linien sind von einer Signalstörung in Schöneweide betroffen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Störungen gibt es demnach auf den Linien S45, 46, 47, S8, 85 und 9. Einige von ihnen fallen komplett aus. Darüber hinaus ist die Ringbahn wegen der Schäden an der A100-Brücke am Dreieck-Funkturm immer noch unterbrochen. Zwischen Tempelhof und Halensee fahren die S41 und 42 im 10-Minuten-Takt. Zwischen Halensee und Westend gibt es Ersatzverkehr mit Bussen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist stark bewölkt, zeitweise leichter Regen, maximal 9 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 7 Grad, in Friedrichshagen 6, in Cottbus 7, in Neuruppin 5 Grad. Morgen nach Frühnebel teils Sonne, teils lockere Quellwolken. Es bleibt trocken bei bis zu 14 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Hallo und herzlich willkommen. Am Donnerstag diese Woche feiern wir hier Buchpremiere auf Radio 3. Der Schriftsteller Steffen Kopetzky liest dann aus seinem neuen Roman Atom, ein Roman über die Rolle der Wissenschaft, wenn es um Krieg und Frieden geht. Ein Roman über damals, Zeit des Zweiten Weltkriegs, aber auch ein Roman, der viel über das Heute erzählt und wie sie an Karten kommen für diese Buchpremiere. Das hören Sie gleich und auch worum es in Atom geht. Bei mir zu Gast ist gleich hier Steffen Kopetzky.
To do in another place, I see a different you. 'Cause we loved and lost again, I'll never love again. Oh baby, now we are apart, there's nothing we can do.
Suche nach dem Schlussakkord. Es war ein besonderer Schlussakkord von einer Band aus Schweden, Co-op, mit dem Song I See a Different You hier auf Radio 3. Die Wissenschaft hat keine moralische Dimension. Sie ist wie ein Messer und wird von einem Chirurgen ganz anders genutzt als von einem Mörder. So ungefähr hat es der deutsche Raketenpionier und Nazi-Mitstreiter Wernher von Braun gesagt. Und so steht es auch ganz am Anfang des neuen Romans von Steffen Kopetzky. Steffen Kopetzky hat schon mehrere Romane über geopolitische Fragen der Vergangenheit geschrieben und in seinem neuen Roman geht es jetzt um die Entwicklung von Atomwaffen, Raketenwaffen im deutschen Nationalsozialismus und es hat auch viele Bezüge zu unserer Gegenwart. Die Buchpremiere von Atom findet statt am Donnerstag um 20 Uhr. Wir übertragen live hier bei Radio 3 und worum es da gehen wird, erzählt uns jetzt Steffen Kopetzky live hier bei uns. Herzlich willkommen, Herr Kopetzky.
Ich grüße Sie ganz herzlich.
Es geht um die Entwicklung einer deutschen Wunderwaffe während der Nazi-Zeit in Atom. Historische und fiktive Figuren kommen da zusammen, wenn ich das richtig gelesen habe. Worum geht es genau in Ihrer Geschichte?
Nun, es ist die Geschichte eines britischen Physikers, eines jungen Mannes, der als Student erst in den 20er Jahren nach Berlin kommt. Im Auftrag des Geheimdienstes britischen soll er die Wissenschaftsszene in Berlin, in Deutschland beobachten und da so Berichte schreiben. Und damit setzt sich so eine Kettenreaktion im Grunde in Gang, seine große Geheimdienstintrige. Und sein Leben ist dann davon immer gezeichnet und verliert auch seine große Liebe in Berlin, muss dann nach London zurück. Und als der Zweite Weltkrieg beginnt, erinnert sich der Geheimdienst an ihn. Er ist der Raketenspezialist sozusagen, der Prädestinierte, und sie haben erfahren, dass die Deutschen an neuen Waffen arbeiten und gründen jetzt eben eine Wissenschaftsspionageabteilung. Die Wachhunde von London, so nennen sie sich. Und die beobachten nun, was die Deutschen auf allen möglichen technischen Gebieten erforschen. Und so kommt er eben in Fühlung mit den Raketen, aber eben auch mit der Nuklear- und der Atomwaffenforschung und beginnt dann eben auch intensiv Fühlung aufzunehmen und selbst dann am Ende des Krieges nach Deutschland zu gehen, um dort die wichtigen Männer zu stellen.
Mhm. Und er trifft da eben auch auf eine Figur, die es wirklich gegeben hat, Hans Kammler. Architekt mehrerer Konzentrations- und Vernichtungslager, einer, der vielen gar nicht so bekannt ist. Welche Rolle hat er gespielt im Nationalsozialismus? Wieso haben Sie sich so sehr für ihn interessiert? Er spielt eine wichtige Rolle in Ihrem Roman.
Ja, ich hatte den Stoff schon lange geplant und sah dann immer so Leute wie Werner von Braun, den Sie ja am Anfang erwähnt haben. Den kennt man, das ist so eine Lichtgestalt oder auf jeden Fall eine bekannte, positive Figur. Dahinter aber, wenn man ein bisschen recherchiert, kommt plötzlich dieser Hans Kammler. Er hat nach den Bombardierungen von Peenemünde etwa, wo die Raketen gebaut worden sind, dann angefangen, diese unterirdischen Fabriken zu errichten, die also geschützt waren vor Bombenangriffen. Und im Grunde hat sich die gesamte Geheimwaffenforschung des Deutschen Reichs in dieser Zeit dann unter Tage verlagert. Und er war der Bauherr. Er hat diese mit Sklavenarbeit erstellten unterirdischen Fabriken errichtet. Er übernahm dann aber auch über die Gebäude und über seine Tätigkeit dort eben auch die Wissenschaftler, die Forschung und wurde im Grunde der beherrschende Mann des gesamten Waffenprogramms.
Und Sie beschreiben ihn ziemlich detailliert in Ihrem Roman. Es klingt, als hätten Sie da sehr viel zu recherchiert. Wie haben Sie sich dem angenähert?
Ja, also wenn man einmal auf Kammlers Spur gestoßen ist, dann taucht er plötzlich an allen möglichen Ecken und Enden auf. Es ist wirklich eine rätselhafte, phantomartige Figur. Und es gibt einige Aufsätze zu ihm. Es ist ja auch jetzt mittlerweile ziemlich klar, dass sein angeblicher Tod am 9. Mai wohl fingiert war, am 9. Mai 45 fingiert war und dass er in Wahrheit in Gewahrsam der Amerikaner überlebt hat. Und sein Andenken wurde im Grunde so ein bisschen gelöscht. Man wollte eigentlich seine Figur vergessen machen, obwohl er einer der Hauptkriegsverbrecher war und am Ende des Dritten Reichs auch mit Sicherheit der handlungsmächtigste. Also er hat einfach die Machtmittel, die Ressourcen gehabt wie kein anderer. Und deswegen ist sein Verschwinden oder sein fingierter Tod eben so ein gewisses Rätsel, das bis zum heutigen Tage zum Nachdenken anregt. Warum? Warum hat man seine Figur, seine Person verschwinden lassen?
Das sind natürlich total spannende Fragen, wo man merkt, ja, da gibt es noch ganz viel rauszuholen. Spannend, dass Sie das in dem Roman machen. Und ich finde es auch so spannend, dass Sie in dem Roman eben diese Realität verknüpfen mit Fiktion. Also ne, Kammler ist dann echt, aber die Geschichte drumherum nur so halb. Was für eine Rolle spielt das für Sie, dass Sie das beides miteinander verbinden?
Ja, das ist im Grunde die Technik der Agent, den ich jetzt da habe, dieser Geheimagent, dieser britische, ist im Grunde so wie ein Vermittler, ein Verbinder, ein Agent des Lesers. Also ich lasse die historischen Geschehnisse, soweit man sie eben nachvollziehen kann, immer so, wie sie waren. Ich verändere da nichts, sondern bemühe mich, meinen Lesern wirklich eine überprüfbare Geschichte zu erzählen, Konstellation zu erzählen. Und da schicke ich dann eben diese fiktiven Figuren rein, wie in so eine Simulation, sodass man sich das, was damals war, eben mit den Augen, mit dem Herzen dieser Figur anschauen kann. Das ist so ein Verfahren, das eben eine Unmittelbarkeit erzeugt und trotzdem aber eben die Geschichte wahr erzählt.
Und es ist auch ein Verfahren, wo man der Geschichte, der Wahrheit oder der Wirklichkeit oder so besonders nahe kommt vielleicht oder noch näher als es jetzt, wenn es so eine reine, sagen wir, dokumentarische Sachbeschreibung wäre?
Es könnte so sein. Manchmal höre ich das von meinen Lesern, dass eben die Romanform dazu führt, dass man nochmal über anders über die Dinge nachdenkt. Es ist ja so, ich bin ja kein Historiker, sondern tatsächlich Schriftsteller und muss mich jedes Mal wieder in diese Themen, die ich bearbeite, neu reinarbeiten und neu reinsteigern und da versuchen, einen Weg zu finden. Und so habe ich natürlich auch immer eine emotionale Beziehung zu dem Stoff. Ich bin kein Historiker, der seit 30 Jahren immer dieselben Themen abarbeitet, sondern ich finde im Grunde wie die Figuren auch jedes Mal einen neuen Zugang. Und diese Emotion dahinter führt vielleicht dazu, dass man die Geschichte auch ein bisschen anders mal sieht, von einer anderen Perspektive. Und das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja, und ich glaube, das gelingt Ihnen, dass Sie da auch vielen anderen Menschen, Ihren Leserinnen und Lesern eben neue Perspektiven eröffnen. Und ich vermute, es ist kein Zufall, dass Sie diesen Roman jetzt in diesen heutigen Zeiten geschrieben haben. Was uns der Roman über das Heute erzählen kann, das besprechen wir gleich weiter mit dem Schriftsteller Steffen Kopetzky hier auf Radio 3. Ein Genre, das man nicht spielen kann in so einem Trio, das Chris Gull Trio mit einem Song über Seelöwenweibchen, Sea Lion Woman, hier auf Radio 3. Bei mir zu Gast ist der Schriftsteller Steffen Kopetzky. Schon viele Romane über Zeitgeschichte geschrieben, wird oft gelobt für seine Mischung aus sehr präziser historischer Recherche und eben viel Spannung, viel Erzähltalent. Sein neuester Roman heißt Atom. Am Donnerstag wird er hier in Berlin vorgestellt, im Haus des Rundfunks vom RBB im großen Sendesaal. Da ist Steffen Kopetzky und sein Buch dann live zu erleben. Wir haben sogar gleich Tickets, die wir für diese Lesung verlosen. Erstmal aber noch, Herr Kopetzky, ich habe das gerade so formuliert, dass es wahrscheinlich kein Zufall ist, dass Sie diesen Roman jetzt in den heutigen Zeiten geschrieben haben, wo wir wieder über Aufrüstung sprechen, über Waffen, über Krieg. Welche Rolle hat für Sie diese gegenwärtige geopolitische Lage gespielt?
Ja, ich verfolge ja die Politik seit 20 Jahren aus dieser geopolitischen Perspektive. Und vor 10 Jahren, als mein Roman Risiko rausgekommen ist, war das noch sehr exotisch. Da haben mich manche gefragt, warum bringst du jetzt diese Themen plötzlich an? Und ich dachte eben immer schon, dass es eigentlich spürbar ist, dass sich unsere Weltlage, unsere Politik verändert. Und jetzt haben wir leider eine Situation, in der wir neuen Bündnissituationen gegenüberstehen, in der Europa sehr unter Bedrängnis ist, in der sich auch die nukleare Frage wieder stellt. Plötzlich die ganzen Fragen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs dastanden, wieder zur Debatte stehen und wir uns selber finden müssen, ja, in einer sehr unangenehmen Situation unseren Weg finden müssen als Europäer.
Und Sie haben sich jetzt ganz viel mit der Vergangenheit befasst, mit der Zeit des Nationalsozialismus. Haben Sie da irgendwie Antworten gefunden oder so auf diese großen Fragen, die Sie jetzt gerade für die Gegenwart formuliert haben?
Naja, im Grunde, was man halt sehen kann, ist, wenn es um Weltherrschaft geht, wenn es darum geht, wer die kommende Supermacht ist, da spielt Moral keine Rolle. Also was die Amerikaner eben getan haben am Ende des Zweiten Weltkrieges, war eben auch zu sagen, naja, der Feind von heute, also das nationalsozialistische Deutschland, ist der Bündnispartner von morgen gegen die Sowjets, mit denen man bislang verbündet war. Dieses Zerbrechen der Anti-Hitler-Koalition, dieser Wechsel der Allianzen, das ist das, was damals durchgeführt wurde und was alles getan werden musste von den Amerikanern, um tatsächlich die Atombombe dann im August einsatzbereit zu haben. Das erzählt mein Roman. Das ist eine Geschichte, die man in dem Sinn nicht kennt.
Ja.
Also man kennt das Manhattan Project, man kennt Oppenheimer, aber was eigentlich dann noch passierte, was in Europa passierte, welche Agenten da unterwegs waren, das ist eben der Stoff. Und jetzt sehen wir heute eben wieder. Ja, also wir erleben nun, dass ein amerikanischer Präsident sein Land in eine völlig andere Richtung führt. Die besten Verbündeten, die sie hatten, die Amerikaner, sind plötzlich ihre Gegner. Es erinnert ein bisschen alles an 1984, wo ja auch so Bündniswechsel ein großes Thema sind in dem Roman von George Orwell. Und das eigentlich Frappierende ist eben, dass wir aufgewacht sind in einer Dystopie, in einer Situation, wie wir es uns nie hätten vorstellen können.
Und Sie haben in mehreren Interviews auch immer wieder gesagt, dass es jetzt auch Zeit für Aufrüstung ist, auch in Deutschland. Sie sagen, wir sind unter Beschuss. Das ist natürlich die Frage, was man da macht, wenn man unter Beschuss ist. Man wehrt sich, man schießt zurück. Würden Sie dann sagen, Deutschland ist bereit dafür, auch mit dem, was Deutschland erlebt hat?
Also ich glaube, wir sind mittendrin zu diskutieren, ob wir in einem Land leben, das wir verteidigen wollen. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, nein, warum denn? Braucht es doch überhaupt nicht. Ist doch egal, wer hier Sagen hat und ob Deutschland jetzt von Russland irgendwann dominiert wird oder ob wir eben unsere Unabhängigkeit verlieren, keine eigenen Entscheidungen mehr treffen können, unsere Wirtschaftspolitik uns diktiert wird, unsere soziale Entwicklung zurückgedreht wird. Gibt welche, die sagen, das ist in Ordnung. Ich gehöre zu denen, die sagen, nein, wir sollten versuchen, unsere Souveränität zu behalten. Und dazu gehört auch, dass man sich eigenständig verteidigen kann, dass wir in der Lage sind, unsere Grenzen zu schützen, dass wir in der Lage sind, unsere befreundeten Nachbarländer alle zusammen zu verteidigen. Klar, es ist ein ganz ungewohntes Thema. Es ist eine Diskussion, die keiner gerne führen will. Es kostet auch furchtbar viel Geld. Aber ich denke, wir kommen nicht drum rum.
Und Sie sagen aber auch, dass auch die Kultur da eine entscheidende Rolle spielt. Also natürlich geht es nicht nur um Waffen, Sie sind ja auch Schriftsteller, aber Sie sagen auch tatsächlich ganz konkret, die Kultur kann uns da helfen. Wie meinen Sie das?
Also es geht ja nicht darum, einen Militärapparat zu schaffen des Selbstzwecks wegen, sondern es geht ja darum, unsere Gesellschaft, wir gehen einen bestimmten Weg, wir setzen auf Diversität, wir setzen auf kulturelle Freiheit, auch auf Wissenschaftlichkeit. Wir wollen nicht, dass unsere Museen eine fiktive Geschichte erzählen, so wie es in Amerika jetzt gerade befohlen wird vom Weißen Haus, dass eben die Geschichtsbücher geändert werden müssen, dass die Museen eine andere Darstellung wählen müssen. Wir wollen einen Weg der Wahrheit gehen, soweit es irgendwie möglich ist. Und Wenn wir daran glauben, dass es der richtige Weg ist, dann haben wir auch die Kraft, uns zu wehren. Wenn wir hingegen sagen, wir sind sowieso überflüssig und unsere Gesellschaft ist verkommen und wir glauben nicht an uns, dann werden wir auch nicht die Kraft finden, uns zu verteidigen. Das heißt, Kultur, also der Glaube an sich selber, das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, wir sind in Ordnung, wir haben auch das Recht, uns zu verteidigen. Ohne Kultur geht's nicht. Also ich meine damit den Diskurs im Ganzen und auch die Suche danach, wer wir sind. Das sind alles Dinge, die sind notwendig. Wenn man an sich glaubt, kann man sich auch wehren. Wenn man diesen Glauben aufgegeben hat, dann wird man auch von der Geschichte vielleicht übergangen werden.
Das sagt der Schriftsteller Steffen Kopetzky. Und Sie können Steffen Kopetzky live erleben mit seinem Buch und auch als Gesprächspartner bei unserer Radio 3 Buchpremiere. Die findet statt jetzt am Donnerstag ab 20 Uhr im großen Sendesaal des RBB in der Masurenallee in Berlin. Und wir haben Karten zu verlosen, die Sie jetzt bekommen können. Mit etwas Glück, wenn Sie uns anrufen unter 030 30 20 00 40 030 30 20 00 40 Karten für diese Buchpremiere Atom von Steffen Kopetzky und vor allem für alle, die nicht mit live dabei sein können im Sendesaal. Wir übertragen diese Lesung auch live hier bei uns auf Radio 3. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch heute hier, Herr Kopetzky.
Sehr, sehr gern.
Seit Jahrzehnten auf Entdeckungstour durch die Welt der elektronischen, melodischen Musik und am liebsten in den verträumteren Ecken unterwegs. Air sind das aus Frankreich hier mit Cherry Blossom Girl.
Radio 3. Kultur kompakt.
Heute Morgen hier mit Anne Spohr und wir schauen zu den Oscars. Hunderte Filmschaffende, darunter Schauspieler wie Joaquin Phoenix, Sandra Hüller, Richard Gere, die haben den Umgang der Oscar-Akademie mit Hamdan Balal kritisiert und jetzt hat sich die Akademie bei dem palästinensischen Regisseur entschuldigt.
Balal war nach Angaben von Augenzeugen vor kurzem im Westjordanland von israelischen Siedlern zusammengeschlagen und von der israelischen Armee vorübergehend festgenommen worden. Die Chefin der Oscar-Akademie Janet Yang und der Geschäftsführer Bill Craig hatten daraufhin eine allgemein gehaltene Erklärung abgegeben, in der sie grundsätzlich Verletzung oder Unterdrückung von Künstlern für deren Werke oder Sichtweisen verurteilen, ohne aber konkret auf Balal oder den Film, der mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, No Other Land, direkt Bezug zu nehmen. Der israelische Regisseur Yuval Abraham hatte der Oscar-Akademie daraufhin fehlende Unterstützung vorgeworfen und etwa 700 Mitglieder der Oscar-Akademie haben sich diesem offenen Brief angeschlossen. Darin heißt es, der Angriff auf Balal richte sich nicht nur gegen einen einzelnen Filmemacher, vielmehr sei es ein Angriff auf alle, die es wagen, unbequeme Wahrheiten zu erzählen. Die Filmakademie habe wenige Wochen nach der Verleihung des Oscars versagt, für die Filmemacher einzustehen, das sei unentschuldbar, so lautet der Vorwurf. Nach Angaben von US-Medien hatte die Oscar-Akademie dann unter dem wachsenden Druck eine außerplanmäßige Sitzung einberufen und anschließend ein Entschuldigungsschreiben veröffentlicht. Und darin hat die Akademie Fehler eingeräumt. In der Stellungnahme hätten sowohl der Regisseur selbst als auch sein Film No Other Land konkret benannt werden müssen, hieß es jetzt in der entschuldigenden Mitteilung der Akademie.
Was tun, wenn man bei einem Kunstwerk herausgefunden hat, dass das tatsächlich geraubt worden ist zu Nazi-Zeiten? Das britische Museum Tate Modern, das gibt so ein geraubtes Gemälde jetzt zurück an die rechtmäßigen Eigentümer.
Es handelt sich um das etwa 370 Jahre alte Gemälde Aeneas und seine Familie fliehen aus dem brennenden Troja von Henry Gibbs, dem britischen Maler. Es gehörte einst dem belgischen Kunstsammler Samuel Hartfeld. Nach Angaben des britischen Kulturministeriums musste Hartfeld mit seiner Frau wegen seiner jüdischen Identität die Heimatstadt Antwerpen im Jahr 1940 verlassen. Seine Kunstsammlung hat er dabei zurücklassen müssen. Die Gemälde wurden von den deutschen Besatzern verkauft. Vom Erlös hat Hartfeld nichts bekommen. Das Gemälde wurde 1994 in Brüssel für die Sammlung der Tate erworben. Eine Kommission hat nun beschlossen, dass das Gemälde an die Urenkel des Kunstsammlers zurückgegeben werden soll.
Und du hast einen Tipp, den wir uns alle angucken können, wofür wir nicht in irgendein Theater oder sonst wohin fahren müssen. Nämlich wir können es einfach in der ARD-Mediathek schauen. Klingt ziemlich spannend. Eine Doku, Blockparty, Peter Fox feiert mit Berlin.
Der Konzert- und Dokumentarfilm Blockparty, Peter Fox feiert mit Berlin, begleitet den Musiker und Frontmann der Band Seed, Peter Fox, als er im vergangenen Sommer mehrere kostenlose Konzerte in Berliner Brennpunkten organisiert hat. Zum Beispiel im Columbia-Bad oder im Görlitzer Park. Und es wird auch erzählt, mit welchen bürokratischen Hürden die Veranstalter von diesen Konzerten damals zum Beispiel im Marzahn zu tun hatten.
Man hat sich mit 1000 Leuten getroffen, mit Leuten aus den Kiezen, mit Sozialarbeitern, mit Jugendprojekten, dass es halt auch eine Zusammenarbeit wird.
Wie kann ich euch helfen?
Kann ich noch mal kurz sagen, wie es dazu gekommen ist, dass wir überhaupt jetzt hier heute mit euch sitzen? Wir wollten mit Nachwuchsleuten aus dem Kiez zusammenarbeiten, also die auch auf die Bühne holen.
Wie rappen? Du bist rappen? Wo man deine Texte? Ich hab keine Texte, ja, aber ich kann doch rappen.
Dann haben wir so eine halbe Stunde Supportprogramm vor unserer Show.
Wie so eine Vorband.
Wie eine Vorband.
6000 Leute, das ist schon viel.
Das ist das, was ich will. Das, was mir die meiste Energie gibt.
Ich bin ein Star!
Das war so der Plan, dass man so ein bisschen mit den Bezirken, die auch oft so ein bisschen schlechte Presse haben, zusammen feiert.
Der Film verbindet Konzertaufnahmen mit persönlichen Geschichten und Träumen von lokalen Newcomern und Newcomerinnen. Die Stimmung von damals, die Euphorie, ist in der Doku sehr schön festgehalten. Jederzeit ist sie zu sehen in der ARD-Mediathek. Blockparty, Peter Fox feiert mit Berlin.
Sehr viele Leute waren da bei den Konzerten dabei letzten Sommer. Und jetzt kann man sich das Ganze eben auch auf Zoko angucken. Danke, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab.
Mut ei, sunkaan ei onneks tarviikaan. Meidän rakkaus on kallio. Meidän rakkaus on kallio. Meillä on perinteitä, vaikkei olla perinteisiä. Meidän rakkaus ei katso, kenen kanssa eilisilta vietettiin. Sun vierellä voin puneksi. Meidän rakkaus on kallio, meidän rakkaus on kallio. Sä oot saanut jälleen usko unelmiin, voidaan tähtiin kurotella. Välillä kaataa huolet toisen lasiin, juoda pois ja ottaa kädestä kiinni. nojatan voit tähän kallioon, nojatan voit tähän kallioon. Ollaan luotu oma tarinamme maailmaan, siinä täytyy kunnioittaa, muiden mietteet unohtaa ja rakastaa. Pienet säröt meitä vahvistaa, routa ei käy tähän kallioon, routa ei käy tähän
Volksmusik, hier gespielt mit Violinen und mit einer finnischen Lyra, ein altes Saiteninstrument mit nur 3 Saiten, die man auch mit einem Bogen streicht, gespielt hier von Päivi Hirvonen.
Radio 3 Classic Splits. Ein Stück, eine Geschichte.
Musik kann sehr viel erzählen, wenn man zum Beispiel eine Vorstellung davon bekommen will, wie sich Menschen in Diktaturen fühlen, zwischen Anpassungen und Aufbegehren gegen das System, zwischen Angst und vielleicht auch kleinen Freuden, die es im Alltag gibt, dann kann man sich zum Beispiel Musik von Schostakowitsch anhören. Seine Musik erzählt so viel, dass das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion seine Werke mal verboten hat und dann wiederum wurde Schostakowitsch als erster Komponist der Sowjetunion gefeiert. Was uns die Symphonie Nummer 10 von Schostakowitsch alles erzählt, das erfahren wir jetzt im Klassik-Split von Caroline Pirich.
Schostakowitsch sitzt an einem Morgen im März 1953 an seinem Schreibtisch und versucht zu arbeiten. Die Tür wird aufgestoßen. Er schreckt zusammen. Seit Mitte der 30er Jahre so viele Freunde und Bekannte von ihm mitten in der Nacht abgeholt worden waren, verschleppt, gefoltert, ermordet, ist er reizbar und schreckhaft, immer darauf gefasst, als nächstes bin ich dran. Aber jetzt steht seine 17-jährige Tochter Galina in der Tür. Sie ruft ihm zu, Stalin ist tot. Dmitri Schostakowitsch beginnt eine neue Sinfonie. Die erste seit 8 Jahren sinfonischer Enthaltsamkeit, nachdem seine 6., 8. und 9. Sinfonie verboten worden war. Und was dem Regime missfiel oder gefiel, das konnte sich jederzeit ändern, wie das Wetter. Im März 1953 beginnt Schostakowitsch seine 10. Sinfonie. Musik ohne Worte. Trotzdem hat sie Ähnlichkeiten mit einem Theaterstück. Schostakowitschs eigentlicher beruflicher Liebe, das Theater. Im ersten Satz schleppen sich die Streicher wie eine erschöpfte Masse dahin, durch eine fast endlose, düstere Klanglandschaft. Vielleicht hatte es sich für Schostakowitsch so angefühlt in der Zeit kurz bevor Stalin starb. Die Partei hatte ihm noch einen Parteiideologen vorbeigeschickt, einen Politruk, der ihn wieder auf Linie mit den Ideen des Systems bringen sollte. Und gerade erst war sein Freund, der Komponist Mieczysław Weinberg, verhaftet worden. Schostakowitsch schrieb Stalin damals einen Brief, damit Weinberg wieder freikommt. Nach Stalins Tod kam er dann auch frei. Nach dem ersten Satz folgt mit dem zweiten ein, wie Schostakowitsch sagt, musikalisches Porträt Stalins. Ein Terrormarsch. Musik von Béla Bartók klingt an. Das Ballett Der wunderbare Mandarin, das von der Widerwärtigkeit der zivilisierten Welt erzählt. Er greift auch Musik von Modest Mussorgskis Oper Boris Godunow auf. Darin ermordet Boris den 7-jährigen Sohn des Zaren, um an die Macht zu kommen. Wer die Musik kennt, kann das als Anspielung auf das brutale Regime Stalins sehen. Festlegen lässt es sich nicht. Sehr viel Raum lässt Schostakowitsch dem zweiten Satz nicht. Er ist das kürzeste aller Scherzi, die Schostakowitsch je komponiert hat. Bloß 4 Minuten. Dann zeigt er, worauf es wirklich ankommt. Im dritten Satz, dem Allegretto, setzt Schostakowitsch seine Initialen ein. In Tönen. Er nimmt D, S, C, H. Er schreibt die Töne, er schreibt sich selbst in die Musik ein. Als leise, wiederkehrende Signatur, ein musikalisches Ich bin da. Manchmal meint man, die Musik streckt einem aufmüpfig die Zunge raus. Edge, ich bin da und du bist weg. Und am Ende? Im Finale erhebt sich aus der Dunkelheit ein zögerliches, fast humorvolles Thema. Das D-S-C-H-Motiv taucht wieder auf. Schostakowitsch, er behauptet sich. Er hat überlegt und komponiert.
Die Symphonie Nummer 10 von Schostakowitsch, die übrigens nach der Uraufführung ein gespaltenes Publikum hinterlassen hat. Die einen haben den Pessimismus verflucht und gefragt, ob einfache Menschen so eine komplexe Musik überhaupt brauchen. Und die anderen, die haben die Symphonie Nummer 10 als ein Werk unserer Zeit bejubelt. Caroline Pierich hat uns die Geschichte dieser Symphonie erzählt. Hier im Klassik-Split auf Radio 3 hören Sie immer montags um 9:45 mit neuen Folgen und natürlich immer auf unserer Seite radio3.de.
Not to say, I know that you're here.
Paper Kites sind das mit Maria, It's Time, hier auf Radio 3 um 9.51 Uhr. Heute Nacht wird eine besondere Nacht für die deutsche Raumfahrt, denn heute Nacht startet Rabea Rogge, Elektroingenieurin aus Berlin, als erste deutsche Frau ins Weltall. Das ist eine Mission, die von dem chinesischen Kryptomilliardär Chun Wang finanziert wird. Er hat dafür ein spezielles Raumfahrzeug gechartert von SpaceX. 4 Menschen werden da an Bord sein. 3 bis 5 Tage lang werden sie dann auf der polaren Umlaufbahn der Erde kreisen. Und mit dabei wird auch ein Stück Technikgeschichte sein, und zwar eine Otto-Lilienthal-Medaille aus dem Technikmuseum in Berlin. Rabea Rogge wollte so ein Artefakt von Lilienthal mit ins Weltall nehmen. Und warum gerade Otto Lilienthal? Darüber habe ich heute Morgen mit dem Direktor des Deutschen Technikmuseums, mit Joachim Bräuniger, gesprochen.
Naja, Otto Lilienthal war ja letztlich der erste Mensch, der tatsächlich geflogen ist mit einem Gerät, das schwerer als Luft war, also eben nicht einem Ballon. Also so gesehen kann man ihn wirklich als den Erfinder des Fliegens bezeichnen. Und er ist eben sehr früh verstorben, 1896, bei einem Flugversuch. Und das war schon relativ tragisch, denn wenn er länger gelebt hätte, hätte er das sicherlich viel weiter auserfunden und auch das erste richtige Flugzeug erfunden. Und die Menschen wussten das später und haben ihm eben deswegen da gedacht.
Ja, und jetzt hat eben auch Rabea Rogge ihm gedacht und nimmt ihn zumindest mit als Medaille mit ins Weltall. Das sagt Joachim Bräuniger, der Direktor des Deutschen Technikmuseums. Und Sie hören das ganze Interview auf unserer Seite Radio 3. Und da hören Sie auch ein Interview mit der Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler, die uns erzählt hat, warum denn erst jetzt eine Frau aus Deutschland ins All fliegt und wo da genau die Hürden liegen. Damit geht der Morgen langsam zu Ende hier auf Radio 3, 9.53 Uhr haben wir es. Ab 10 hören Sie Klassik bis 2 und wir hören uns morgen früh wieder. Ich bin Massimo Maio. Yeah.
Copper comes from Arizona. Peaches come from Georgia. And lobsters come from Maine. The wheat fields are the sweet fields of Nebraska. And Kansas gets bonanzas from the grain. Old whiskey comes from old Kentucky. Ain't the country lucky? New Jersey gives us glue. And you come from cotton comes from Louisiana, gophers from Montana, and spuds from Idaho. They plow land in the cowland of Missouri, where most beef meant for roast beef seems to grow. Grand Canyons come from Colorado, gold comes from Nevada, divorces also do. You come from Rhode Island. Little old Rhode Island is famous for you. Pencils come from Pennsylvania. Vests from West Virginia. And tents from Tennessee. They know mink where they grow mink in Wyoming. A camp chair in New Hampshire, that's for me. Coats come from Dakota, but why should you be blue? For you come from Rhode Island. Don't let them ride Rhode Island. It's famous for you.
Wassily Kandinsky. Seine Malerei schockierte, so neu war sie. Nur Linien und Flächen, Formen und Farben, frei im Leinwandraum. Abstraktion statt Abbild. Geometrisches als Spiegel der modernen Welt. Das 20. Jahrhundert startete mit komplett neuen Technologien und Raumzeittheorien. Sie regten Kandinsky an zum Quantensprung. Kosmos Kandinsky. Das Museum Barberini widmet sich dem Vorreiter der abstrakten Kunst. Und berühmten Malerinnen und Malern, die ihm folgten. Abstrakte Kunst in all ihren Spielarten. 125 Werke aus 6 Jahrzehnten. Kosmos Kandinsky. Geometrische Abstraktion im 20. Jahrhundert. Im Museum Barberini. Radio 3. Wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Vor der nächsten Verhandlungsrunde der Koalitionsverhandlungen hat die SPD ihren Vorschlag bekräftigt, Spitzenverdiener stärker heranzuziehen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte im ZDF, Union und SPD seien sich einig, dass kleine und mittlere Einkommensbezieher entlastet und die Wirtschaft unterstützt werden sollten. Sie forderte von der Union Vorschläge zur Finanzierung.
Klar ist, und das muss man ehrlich sagen, dass es zurzeit im Haushalt keinen Spielraum gibt für Steuerentlastung. Und wir wollen Steuerentlastung, gerade für die Mitte der Gesellschaft. Und darüber müssen wir reden, wenn wir das wollen, wo das Geld herkommt. Weil was nicht geht, ist, dass wir im Koalitionsvertrag Versprechungen machen, die wir dann finanziell nicht halten können. Das war schon ein Problem der Ampel.
Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD. Sie ist eine der Hauptverhandlerinnen der SPD in den Koalitionsgesprächen, die heute in der CDU-Zentrale weitergehen. In Myanmar haben Einsatzkräfte rund 60 Stunden nach dem schweren Erdbeben 3 Verschüttete gerettet. Medienberichten zufolge wurden eine Schwangere, eine weitere Frau und ein 5-jähriges Kind aus den Trümmern geborgen. Sie seien von einem einstürzenden Hochhaus in der Stadt Mandalay begraben worden. Die Rettungsarbeiten werden weiter erschwert, weil die Infrastruktur stark zerstört wurde. Der Flughafen, Brücken und Straßen liegen in Trümmern. Die Weltgesundheitsorganisation hat die höchste Notfallstufe ausgerufen. Bisher sind in Myanmar rund 1.700 Tote offiziell bestätigt. Im benachbarten Thailand starben bei dem Beben am Freitag mindestens 18 Menschen. Es gibt immer wieder Nachbeben. Im Prozess gegen die französische Rechtspopulistin Le Pen wird heute das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Veruntreuung von EU-Geldern vor. Sie hat 5 Jahre Haft und eine Geldstrafe gegen die 56-Jährige gefordert. Außerdem ein sofortig geltendes Verbot, bei Wahlen anzutreten. Das könnte Le Pens Pläne beenden, bei der Präsidentenwahl 2027 zu kandidieren. Zentraler Vorwurf im Prozess ist, dass Le Pens Partei Rassemblement National EU-Mittel für Assistenten im Europäischen Parlament bekommen hat, die aber teilweise